Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Ein neuer Podcast steht an. Wen haben wir denn heute zu Besuch?
Ja, heute haben wir einen sehr spannenden Gast, nämlich Hermann Faber. Er ist von der Kepler-Gesellschaft Walderstadt. Und er vertritt die These, und ich glaube auch zu Recht, dass Johannes Kepler hierzulande eigentlich nicht so wirklich bekannt ist und auch nicht mehr im Alltag geläufig. Und dabei hat er spannende Sachen erforscht und errechnet.
Dann tauchen wir quasi ins Kepler-Universum ein?
Das kann man genau so sagen.
Na, dann sind wir mal gespannt.
Ja, das bin ich auch. Herzlich willkommen, Hermann Faber. Sie sind Mitglied der Kepler-Gesellschaft in Walderstadt. Und da liegt eigentlich auch schon das Thema drin. Wir wollen uns über Johannes Kepler unterhalten.
Ja, sehr schön. Es freut mich, weil meine persönlichen Beziehungen zu Johannes Kepler auch sehr ausgeprägt sind.
Inwiefern?
Ja, als ich Schulleiter wurde am Kepler-Gymnasium in Walderstadt 1987, da habe ich mich natürlich vorbereiten wollen, auch auf Kepler, auf sein Leben und auf sein Werk. Und da war ich sehr schnell, sehr tief beeindruckt von dem, was wir da als ein Namenspatron in der Schule hatten. Weil eben Kepler einen wunderbaren Brückenschlag bietet zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften und darüber hinaus, was für mich persönlich auch sehr wichtig und war, dass er eben auch menschlich, persönlich ein absolutes Vorbild darstellt. Also zunächst einmal, er war ein bescheidener Mensch, der sich immer zurückgenommen hat. Er war ein sehr toleranter Mensch. Und gerade was die Arbeit an einem Gymnasium angeht, er war jemand, der immer unorthodox gedacht hat. Das heißt also immer wieder auch neue Wege des Erkennens und für seine Arbeit gesucht hat. Und ich dachte, ja, das ist genau das, was wir unseren Schülern eigentlich auch wünschen. Einerseits bescheiden zu sein, demütig zu sein. Ich will jetzt nicht den Begriff gottesfürchtig zu sein, was bei Kepler sehr ausgeprägt war, aber gut, die Religion darf auch eine Rolle spielen, aber auf jeden Fall Grundsätze haben, Prinzipien zu haben. Und bei Kepler war eben, das weiß jeder, der sich mit Kepler beschäftigt, dass er nur eine einzige Autorität hatte, das war sein Schöpfergott, und der Wahrheit zu dienen, das war sein oberstes Prinzip.
Liegt natürlich ein Stück weit auch an der Zeit. Er ist in Walderstadt geboren, 1571. Da war ja noch eine ganz andere Gesellschaftsstruktur als heute.
So ist es. Ja, es war eigentlich eine sehr, einerseits sehr aufregende, spannende Zeit. Wir stehen ja an der Schwelle der Neuzeit. Wenn man sagt Neuzeit, was ist eigentlich neu? Neu ist das Denken. Und da fühlen wir uns ein bisschen an Kant erinnert. Und das heißt eben, ja, Mensch, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also sie abzulösen von dem, was so in der Vergangenheit war, nämlich die Kirche, die Bibel, das waren die Autoritäten, die scholastische Tradition stand im Vordergrund. Und jetzt kommt jemand, und dann gibt es einen sehr schönen Satz von Kepler, der sagt, dass in einem seiner Prognostiker sagt, also Vorhersagen für das ganze Jahr, da sagt er, Mensch, strecke deinen Verstand, all dies zu begreifen. Ein wunderbarer Satz, für uns heute banal und für jeden Schüler eigentlich so eine Aufforderung, Mensch, denk doch mal nach. Aber damals war es ein sehr revolutionärer Satz. Denn Kepler sagte, der Schöpfer hat uns unsere fünf Sinne gegeben, einfach um uns mit diesen fünf Sinnen selbst zur Erkenntnis zu kommen. Nicht mehr pro und contra zu argumentieren, sondern selber zu forschen. Und zu forschen heißt eben, was anderes als bloß akademisch zu argumentieren.
Und das hat ja Kepler tatsächlich dann gemacht. Aber er hat ja das Weltbild verändert. Ja. Wie hat er das in Einklang gekriegt mit seinem Schöpferglauben?
Die Brücke ist der Harmoniegedanke. Und zwar hat er sich beschäftigt mit den alten Griechen, und in der Philosophie der alten Griechen war immer die Harmonie des Universums. Das wurde vorausgesetzt. Und das war bei Kepler auch ein bisschen ein spekulativer Ansatz. Er glaubte auch sehr daran, dass die Schöpfung harmonisch aufgebaut ist, nach mathematischen Proportionen und Zahlen geordnet ist. Und die Aufgabe des Menschen ist es eben herauszufinden, wie lautet sozusagen die Maßstäbe der Architektur des Universums. Und da hatte er eine Erleuchtung, als er eben in der Landschaftsschule in Linz unterrichtete. Und da ging er aus von einem von den platonischen Körpern. Das heißt, dass das Universum ist zusammengesetzt aus platonischen Körpern. Eben davon gibt es bloß fünf: Hexaeder, Tetraeder, Dodekaeder, Ikosaeder, Oktaeder natürlich, ja. Und jetzt hat Kepler diese verschiedenen platonischen Körper ineinander verschachtelt und sie jeweils durch einen Umkreis und einen Innenkreis beschrieben. Und das war für ihn die Erkenntnis, hat er, so ist das Universum aufgebaut. Die In- und die Umkreise, die beschreiben die Bahn der damals sechs bekannten Planeten. Aber, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, das ist natürlich alles aufgebaut auf dem Modell eines Kreises. Und als er dann später nach Prag kam, zum Tycho Brahe, und beim Tycho Brahe dann also den wunderbaren Schatz, diesen Katalog mit 777 Positionsbestimmungen von Gestirnen vorfand, da sagte Kepler, und als er dann zum Glück auch dann diese Unterlagen erbte, innerhalb von 8 Tagen werde ich in der Lage sein, auch die wahren Gesetzmäßigkeiten der Planetenbewegung zu ergründen. Aber es wurde ihm dann klar, dass das nicht mehr basiert sein konnte auf der Kreistheorie. Die Zusammenarbeit mit Tycho Brahe war ja sehr kurz, bloß ein Jahr lang. Und das war aus unserer Sicht gesehen ein sehr glücklicher Umstand, dass er in den Besitz dieser Unterlagen kam. Und da war speziell der Planet Mars, auf den hat er sich konzentriert, weil er festgestellt hat, also wenn wir die Planetenbahn berechnen auf einer Kreisbahn, dann stimmen einfach die Positionsbestimmungen nicht mehr. Und jetzt ging er her und er sagte, und das ist jetzt der naturwissenschaftliche Ansatz, jetzt ging er her und sagte, nein, ich vertraue den Daten von Tycho Brahe. Das ist solch ein ausgezeichneter Beobachter. Und was er sagt, davon muss sie ausgehen. Aus den 8 Tagen für das Finden der neuen Gesetzmäßigkeiten wurden dann 8 Jahre, bis er 1609 dann die Astronomia Nova schließlich auch dann entdeckte.
Das war ein Haufen an Rechenarbeit, diese Planetengesetze zu erstellen. Wie hat er denn das geschafft? Und das ist ja eigentlich fast unmöglich. Heute bedient man einen riesen Computer. Wie hat das Kepler gemacht?
Mit Bleistift und Papier. Kann man nur so banal sagen. Er hatte dann die Logarithmen, deren konnte er sich bedienen, auch noch von Birkin noch erweitert, die Logarithmen. Und mit diesen Logarithmen konnte er dann einfache Rechnungen ausführen. Und er hatte auch die Schickard, hat ihn auch noch unterstützt, weil dann natürlich das mechanische Rechnen damit anfing und das hat ihm sehr geholfen.
Ja, hat Schickards Rechenmaschine den Kepler überhaupt erreicht?
Ja. Also Schickard hat ja speziell auch für Kepler sozusagen, weil Kepler sich an ihn gewandt hatte mit seinen Rechnungen und da hat ihm dann Schickard dann ganz konkret helfen können.
Wie hat denn die wissenschaftliche Welt damals auf solche revolutionären Erkenntnisse reagiert? Das war ja nicht ganz so einfach, wenn man das bisherige Weltbild einfach mal über den Haufen wirft und durch Berechnungen belegt, nicht die Erde ist das Zentrum und Kreise gibt es eigentlich auch nicht.
Ja, man kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich ging. Es war selbst das heliozentrische Weltbild, es gab ja drei, das ptolemäische Weltbild war nach wie vor maßgebend. Erde im Mittelpunkt, das ist ja auch sinnlich nachvollziehbar. Dann kam das heliozentrische Weltbild durch Kopernikus im 15. Jahrhundert. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat, sinngemäß, als Kepler also im Grundstudium in Anführungsstrichen in Tübingen war, hatte er einen tollen Lehrer, das war Mästlin. Und Mästlin hat ihn eingeführt in das heliozentrische Weltbild. Und Kepler sagte, ich ward entzückt und so weiter von diesem Weltbild und hat sofort eingesehen, dass das sozusagen der bessere Weg war. Jetzt war aber das Malheur, wenn man so will, bei Tycho Brahe hatte sein eigenes Weltbild. Es war ein ganz, ja, das Weltbild, das zu jener Zeit eigentlich die größte Anerkennung fand, das geoheliozentrische Weltbild. Das heißt, dass die Erde steht weiterhin im Mittelpunkt, aber die Sonne mit allen anderen Planeten dreht sich um die Erde. Und wenn Sie jetzt fragen, wie war die Akzeptanz jetzt sozusagen für neue Wissenschaften, man hat sich nach wie vor sehr stark orientiert, auch natürlich an, ja, man müsste sagen, prozentual wahrscheinlich war das tychonische Weltbild, das den meisten Anklang fand. Weil man auf der einen Seite waren ja Elemente auch vom heliozentrischen Weltbild drin, aber nach wie vor war die die Erde im Mittelpunkt des Universums.
Diese Leistung von Kepler, das eben alles zu berechnen und zu erforschen, das hat ja auch auf spätere Generationen von Wissenschaftlern einen enormen Einfluss gehabt. Welchen? Können Sie da vielleicht kurz mal so ein bisschen einen Überblick geben?
Auf jeden Fall, meine, wenn ich jetzt vielleicht auf Newton komme, Newton hat manches fortgeführt, was bei Kepler noch nicht so formuliert war. Kepler hat auch schon erkannt, dass offensichtlich eine Kraft von der Sonne ausgeht, die ganz ursächlich dafür verantwortlich ist, wie sich die Planeten bewegen. Er hat in seiner Astronomia Nova, es kommt tatsächlich auch der Begriff Gravitation vor, aber noch nicht in dem axiomatischen Sinn, wie das später bei Newton ist. Newton führt ja dann alles auf die Gesetze der Mechanik zurück, die drei Grundsätze der Mechanik und eben auch auf die Gravitation. So war es noch nicht bei Newton. Aber immerhin, das sagt Newton auch selbst, er ist bloß in der Lage gewesen, weiterzusehen, wie er sagt, weil er auf den Schultern von Riesen stand.
Und einer der Riesen war Kepler.
Und das war eben, ja, und speziell auch Kepler. Das hat er immerhin auch anerkannt.
Wie präsent ist denn Kepler und sein Werk heute im Kreis Böblingen, ganz besonders in Weilerstadt? Wie wirkt Kepler heute nach?
Viel zu wenig. Ja, aber ich muss das so einfach so etwas ungeschützt sagen. Man wünschte sich, gerade wenn man sich mit Kepler beschäftigt, mit seinem Werk, mit seinen Leistungen und so weiter, dann muss man eigentlich sagen, ja, Kepler müsste weitaus bekannter sein, als er es ist. Es klingt etwas paradox, aber wir erleben auch immer wieder im Museum bei Führungen, dass eigentlich aus der ganzen Welt Besucher zu uns kommen, die also sich froh und glücklich schätzen, sozusagen mal am Geburtsort Keplers zu sein und dort eben auch nochmal sein Lebenswerk kennenzulernen. Aber in der breiten Öffentlichkeit, es ist zumindest mein subjektiver Eindruck, ist Kepler viel zu wenig bekannt. Auch obwohl wir die Sternwarte haben, obwohl auch die Kepler-Gesellschaft eine ganze Menge tut, aber so dieses Vertrautsein mit Kepler als Person, mit seinem Lebenswerk, ja, da könnte man sich etwas mehr wünschen.
Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt die Kepler-Gesellschaft in der Keplerstadt Walderstadt. Was ist das für eine Gesellschaft? Wer trifft sich dort? Wer organisiert das? Was ist Ihr Thema, außer Johannes Kepler?
Ja, die Kepler-Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft, die sich schlicht und einfach gegründet hat, um das Vermächtnis Keplers mit Leben zu erfüllen. Das war auch für mich persönlich ein Grund. Ich meine, es hat keinen Zweck, nur einen Namenspatron zu haben, sondern es geht auch dann darum, erstmal das Werk dieser Person kennenzulernen. Was hat er geleistet ganz konkret und was war er für ein Mensch? Und es hat auch lange gedauert, bis überhaupt auch sozusagen die Kepler-Gesellschaft ins Leben kam. Zunächst mal gab es einen Verein Keplerhaus, der wurde 1938 gegründet. Verein Keplerhaus hat Keplers Geburtshaus vom letzten Eigentümer gekauft, was schon eine große Leistung war. Und dann hat 1940 ein großer Kepler-Forscher, nämlich Max Kasper, hat in diesem Kepler-Museum eine Ausstellung eingerichtet. Und die Kepler-Gesellschaft war der Nachfolger dieses Vereins Keplerhaus. Und dazu gibt es eine Satzung, und wie ich eben schon versuchte, in einem Satz zu sagen, in der Satzung steht ganz zentral drin, dass die Hauptaufgabe ist, eben auch Keplers Vermächtnis mit Leben zu erfüllen. Und ein zweiter Punkt dabei, nicht nur, sagen wir, auf akademischer Ebene, dass also Wissenschaftler und Gelehrte da einen Zugang haben. Nein, es soll vor allen Dingen auch eine Gesellschaft sein, die auch Jugendliche anspricht und auch einlädt und fördert durch Programme.
Also man muss kein Physiker oder Mathematiker sein, um in der Kepler-Gesellschaft zu wirken.
Nein, das ist ganz wichtig, das zu sagen. Ich glaube, mit diesem Image hat die Kepler-Gesellschaft auch nach meinem Dafürhalten etwas zu kämpfen. Man denkt immer, das sind also bloß, man muss mindestens mit einem Doktor dort herkommen oder ein Physiker sein oder ein Mathematiker sein. Sonst hat man keinen Einlass in diese vornehme Gesellschaft. Es ist wirklich, ja, vielleicht liegt das an diesem eine tolle Vorgabe, die Kepler gemacht hat mit seinem Leben und Werk, aber es ist der ausdrückliche Wunsch, dass eben auch junge Menschen, jedermann eigentlich eingeladen ist. Und das versucht auch die Kepler-Gesellschaft zum Beispiel auf der Sternwarte zu machen, mit Sternführungen, Sonnenbeobachtungen oder was wir auch jetzt versuchen mit dem Kepler-Preis, den wir ausgeschrieben haben. Da haben wir auch gedacht, ja, das war auch meine Initiative mit, dass man gesagt hat, ja, wie können wir die Jugendlichen fördern? Und dann hat man gedacht, ja, wir haben die Vertreter aller Kepler-Gymnasien eingeladen, nachdem wir festgestellt hatten, es sind bloß 20 in ganz Europa. Und dann hat man gedacht, ja, diesen Kreis, den können wir doch einladen und dann vielleicht die Kollegen zusammenholen. Das hat der damalige Vorsitzende, Professor Fischer, gemacht. Und man hat dann Kriterien entworfen für einen Kepler-Preis und seitdem läuft dieser Kepler-Preis.
Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen näher erklären. Wie kann man in den Genuss des Preises kommen? Was muss man dafür tun? Also ich nehme an, es sind Schüler, die da dazu aufgerufen sind.
Ja, natürlich. Also die Schüler von den Kepler-Gymnasien, da hat sich eine gewisse Entwicklung ergeben. Also zunächst mal, das Thema ist den Schülerinnen und Schülern oder der ganzen Schule völlig freigestellt. Wir haben auch schon Jahre gehabt, also zum Beispiel 2015, als es da um die Keplers Fassregel ging, das Jubiläumsjahr, und da hatten wir sehr genaue Aufgaben gestellt, aber da haben wir dann doch gesehen, das bewährt sich eigentlich nicht. Es ist besser, wir lassen eine ganz offene Ausschreibung zu, einfach unter dem Titel in der Tradition Keplers zu denken und zu forschen, also propedeutisch zu forschen, auch in der Schule, in der Oberstufe ist das ja auch schon denkbar, nicht an wissenschaftliche Themen heranzugehen, nicht? Und das geschieht also auch sehr vorbildlich.
Sie haben jetzt gerade auch schon ein paar Mal den Begriff der Sternwarte benutzt. Ist das im wörtlichen Sinn zu sehen? Gibt es da wirklich ein Observatorium, eine Sternwarte in Walderstadt?
Ja, die ist also 2002 war die Eröffnung dieser Sternwarte mit dem sogenannten First Light, genau genommen am 23. Oktober 2002 nach einem langen und etwas, mühsamen Kampf tatsächlich dort eine Sternwarte einzurichten, weil ja heute weiß, jeder weiß, die Lichtverschmutzung ist überall gegeben, nicht, aber es kann ja nicht darum gehen, Verhältnisse zu haben wie in Südamerika auf Höhen von 5000 Metern. Nein, hier geht es darum, auch buchstäblich das Fach Astronomie, den Sternenhimmel, unser Universum auch an die Menschen heranzubringen. Und dazu war es dann vor allen Dingen auch notwendig, Lehrer zu finden, Mitarbeiter zu finden, die auch als permanente Mitarbeiter dort in der Sternwarte ihren Dienst tun, also verfügbar sind für öffentliche Sternführung, Sonnenführung, Tag der Astronomie, Workshops und so weiter, eine Vielzahl von Aktivitäten und sonst natürlich auch, wann immer es irgendwelche astronomischen Ereignisse gibt, dass dann auch diese, dass dann die Sternwarte da ist, um auch dann eine Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
Also wenn ein Komet über den Himmel zieht beispielsweise.
Ja, Venus-Transit, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, all diese Ereignisse nicht, das ist also...
Aber die ist nicht permanent geöffnet, sondern gibt bestimmte Öffnungszeiten oder Führungen?
Regelmäßig, wenn man in die Homepage geht, und das ist ja auch der Grund, schön, dass ich die Gelegenheit habe, darauf auch hier hinzuweisen, es gibt regelmäßige Führungen in der Sternwarte, in der Kepler-Gesellschaft. Und eben, ja, das haben wir noch nicht gesagt, es gibt auch eine Jugendgruppe, die auch regelmäßig betreut wird, die Veranstaltung mitgestaltet. Und jetzt wird auch gerade ein Workshop eingeführt, um eigene Astrofotos zu erstellen.
Das heißt, Sie fotografieren Sternenhimmel?
Ja, und man sieht ja auch auf der Webseite der Kepler-Gesellschaft fantastische Fotos. Wir haben da passionierte und qualifizierte Fotografen, die da also stundenlang und nächtelang daran sitzen, den Sternenhimmel oder bestimmte Objekte zu fotografieren, zu bearbeiten, um sie dann auch präsentieren zu können.
Wie tief kann man dabei ins Universum gehen?
Oh, jetzt fragen Sie mich was. Ich bin kein Naturwissenschaftler, aber es sind schon also enorme Distanzen und Lichtjahre. Nicht, aber ich möchte keine falschen Zahlen hier nennen. Nicht, aber das wird immer sehr genau beschrieben, wenn Sie sich die Bilder anschauen und dann werden die Objekte beschrieben und man sagt dann also, sind das jetzt 5 Millionen Lichtjahre oder ist das gar weiter?
Sie haben aber auch in Walderstadt noch weitere besondere Einrichtungen, nenne ich es mal. Zum Beispiel den Planetenweg.
Ja.
Den kann man in der Freizeit wunderbar nutzen, um spazieren zu gehen, Rad zu fahren und dabei auch was übers Wirken von Kepler zu lernen. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich persönlich finde es einfach schön und sehr wichtig, dass man also buchstäblich mal physisch erfahren kann, wie sieht eigentlich unser Planetensystem aus. Ich glaube, beginnt ja schon damit, dass nicht alle die Planeten überhaupt in unserem Sonnensystem kennen, aber immerhin, wenn man jetzt mal eigentlich dann weiß, wir haben 8 Planeten nach aktueller Auslegung, früher gab es ja mal 9, wie wir wissen, aber 8 Planeten sind es noch. Ja, und in welcher Distanz stehen die eigentlich zur Sonne? Dann wissen wir, das ist mit Merkur und so weiter, das ist sehr nah, aber Erde und was kommt nach der Erde? Und mein Vater erzählt mir jedes Wochenende und so weiter. Sie kennen diesen Spruch, um die 8 Planeten zu haben. Ja, aber Idee ist einfach, um den Menschen auch, das muss ich fast sagen, physisch einen Eindruck zu vermitteln von den unendlichen Dimensionen allein nur in unserem Planetensystem. Und wenn dann noch dazu die Informationstafeln sind, die also Ihnen auch da entsprechende detaillierte Informationen geben und neuerdings auch ein QR-Code, mit dem man noch weiter eintauchen kann, also auch in astronomische
Bereiche. Wie muss man sich's vorstellen? Walderstadt ist quasi die Sonne, das Zentrum.
So ist es.
Und von da läuft man dann oder radelt man dann halt zu anderen Planeten.
Ja, also das Zifferblatt, der Turmuhr von Peter und Paul, das ist sozusagen die Sonne. Und dann im maßstabsgerechten Abstand geht's dann weiter zu den nächsten Planeten.
Wie lang ist der Weg?
Also insgesamt sind es also hin und zurück 20 Kilometer so ungefähr.
Kepler war ja nicht nur Mathematiker und Physiker, er muss ja auch ein begnadeter Rhetoriker gewesen sein. Wenn man sich, er hat ja seine Mutter aus dem Hexenprozess herausgepaukt. Spielt es noch auch noch eine Rolle in der Kepler-Gesellschaft? Kann man da auch noch was davon erfahren?
Ja, ich zögere ein bisschen mit der Antwort, weil man sieht ja Kepler vor allen Dingen heute als Mathematiker und Naturwissenschaftler. Und die Mathematiker und Naturwissenschaftler, die haben einen Sprachgebrauch, der ausgesprochen prägnant und kurz ist. Und das ist bei Kepler eigentlich nicht der Fall. Wenn Sie sich also seine Werke durchlesen, bloß die Astronomia Nova, das ist also unheimlich breit. Und auch wenn Sie seine, es gibt ja schön seine Narratio oder ja, die kleinen Schriften, wenn er sich also, wenn er berichtet von der Beobachtung der Jupitermonde, die ja durch Galilei geschehen ist, und dann kann man sehen, wie eigentlich ausschweifend Kepler das Ganze darstellt.
Er hat ja Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ja, das ist sicherlich richtig. Aber ich weiß nicht, ob das allein das, ja schon, das ist die Sprache der Allgemeinheit, das stimmt schon, nicht? Aber es ist noch nicht, er hat ja an der Universität zumindest dann Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Das heißt also, Rhetorik heißt halt auch die Kunst des Sprechens und die Fähigkeit, auch andere zu überzeugen mit seinen eigenen Vorstellungen. Also insofern ist natürlich da schon eine ganz gezielte Schulung da. Aber die Rhetorik und Grammatik, also diese sprachlichen Künste, die stehen nicht so sehr im Vordergrund, wenn wir heute auch da Arbeiten haben.
Kepler, Sterne, Astronomie, das führt mich natürlich sofort zu dem Begriff Raumfahrt. Und auch da bietet ja die Kepler-Gesellschaft etwas ganz Spezielles, nämlich Deutschlands erste Raumfahrtallee. Was ist das denn?
Ja, die Raumfahrtsallee hat sich daraus ergeben, dass wir haben eine Mitarbeiterin im Vorstand, die Frau Riedel, und die haben wir immer wieder auch einbezogen, wenn wir Besuch hatten im Kepler-Museum, auch von Astronauten oder Kosmonauten und sehr Prominenten, zum Beispiel Leonov war vor ein paar Jahren, ist inzwischen leider verstorben, aber das war der Kosmonaut, der als erster den Ausstieg aus einer Kapsel ins All versucht hat. Eine ganz dramatische und tolle Geschichte, aber kurz und gut. Und so waren immer wieder auch Astronauten und Kosmonauten auch im Museum. Und dann hat man gedacht, ja, wenn wir schon so ein Zentrum sind für Astronauten und Kosmonauten, weshalb kann man da nicht auch eine Raumfahrerallee einrichten? Und das ist die Idee von der Frau Riedel gewesen. Und buchstäblich anlässlich Keplers 450. Geburtstag wurde dann diese Raumfahrallee eröffnet. Inzwischen haben wir 11, das heißt eine Raumfahrerin und eine Astronautin, genauer gesagt, und dann 10 Astronauten und Kosmonauten.
Was sind so die nächsten Ziele? Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es ist Ihrer Einschätzung nach Johannes Kepler nicht besonders präsent, zumindest mal nicht im Landkreis, sondern nur in einer bestimmten Schicht bei Physikern, bei Astronomen, Mathematikern. Was wollen Sie tun? Was sind Ihre Pläne als Kepler-Gesellschaft daran, was zu ändern?
Ja, ich glaube vor allen Dingen, es ist wichtig, dass man auch sich der neuen Medien bedient. Das Durchschnittsalter in der Kepler-Gesellschaft ist sehr hoch, wie Sie sich vorstellen können.
Aber Zeitzeugen haben Sie keine dabei.
Nein, Zeitzeugen haben wir da nicht. Aber es ist uns gleich klar, heute sagt man ja im Jargon, es muss ein besseres Marketing stattfinden. Also nur mit der Einladung zur Mitgliederveranstaltung und schöne Vorträge und so weiter. Oder auch, wir haben ja die tolle Ausstellung in Stuttgart gehabt, anlässlich Keplers 450. Geburtstages. Das war 2022 im Haus der Wirtschaft, später auch nochmal in Weilerstadt. Jetzt geht die Ausstellung auch weiter, möglicherweise noch nach Ulm oder sonst wohin. Sie war auch in Regensburg, kurz und gut. Aber das sind alles eben Veranstaltungen, die vielleicht nicht ausreichen, um mehr eine größere Öffentlichkeit noch zu erreichen. Also man muss, ob man jetzt auf Facebook geht oder ob man sich sonstiger Medien noch bedient, das muss man sehen. Aber wir sind dabei, das ist ganz konkret eine Aufgabe, um zu sagen, wir wollen und möchten ein breiteres Publikum auch mit modernen Medien erreichen.
Haben wir ja heute den ersten Schritt gemacht mit dem Podcast. Das ist ja auch eine moderne Form der Kommunikation. Vielen Dank, Hermann Faber von der Kepler-Gesellschaft Walderstadt, dass Sie uns heute so viele Einblicke gegeben haben. Schönen Dank.
Ja, ich bedanke mich. Ich bin dankbar, dass wir Kepler auch hier vorstellen durften.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.